להתחיל עם גלון, זאת אומרת, בי או לבחום, ניכנו
בי סמנו, האינפורמציונים, בי להגנה, על פוק, מפרצפת, אני יודע מה לעשות, בקומת האוס, ונוסע אלפון ביקטיקים, זאת אומרת, בי אוק, כיסה פרצפת, גלסן או ניק גלסן זאת, ונקוק, נקבקים זאת, und der Effekt halt auch muss man jetzt nicht anschauen. Und ich glaube jetzt kurz, vielleicht für diejenigen, die nicht in der Laufenteilwache, kurz ein bisschen was wiederholen und erklären, aber dann Beispiele zeigen von verschiedenen Empfehlungen, die es gibt, wie sie tatsächlich sich auswirken, nachgewiesen. Und bevor ich halt mit dem Thema einsteige, aber eigentlich schon passend zum Thema, wie wir die Gene überlisten, will ich ein Beispiel zeigen, ist schon älter. Es wurde 1922 publiziert, also vor 90 Jahren, aber in einem hochrangigen wissenschaftliches Journal. Und ich finde es spannend. Es wurde übrigens das erste Mal vorgetragen in den Battlecreek Sanatorium in den USA. Ja. Haben Sie in der Schule von Dr. Pavlov was gelernt?
Ja.
Ja, was war mit Pavlov?
Wow, wow.
Genau, also das ist der berühmte Experiment. Es wurde eine Glocke geläutet, ja, und dann hat der Hund was zu essen bekommen. Und bald nach ein paar Tagen, also als er die Glocke gehört hat, hat er schon Speichel produziert, auch wenn kein Essen kam. Also, und Dr. Pavlov hat nicht nur dieses Experiment publiziert, in dem gleichen Paper hat er Folgendes publiziert, was ich wirklich erstaunlich finde. Aber es zeigt, dass wir nicht stark etwas bekommen haben, sondern dass wir lernen in unserem Leben auch weitergegeben wird und positiv sich auswirkt auf unser Nachkommen. Also hat Mäuse genommen und hat sie versucht, etwas beizubringen. Bei den Mäusen hat es ein bisschen länger gedauert als bei dem Hund. Ja? Und zwar hat er auch, also hat die Mäuse in Käfige gehabt und an eine Ecke hat er ein Stückchen Käse oder Essen hingelegt und dann hat er eine Glocke klingen lassen. Am Anfang haben die Mäuse nicht kapiert, dass sie jetzt da rennen sollten, weil da es Essen gab. Aber nach 200 Mal Glockenläuten haben die Mäuse gelernt. Also da hat das nicht nur mit einem Maus, sondern mit mehreren Mäusen gemacht. Gut, die Mäuse hatten gelernt, wenn die Glocke klingelt, es gibt was zu essen. Dann haben sie Nachwuchs bekommen, diese Mäuse. Und dann hat er das Ganze wiederholt. Wie oft musste er die Nachwuchs trainieren, damit sie das wussten?
20.
Nicht ganz, also 100 Mal mit dieser Erfahrung. Er hat es wiederholt mit der nächsten Generation. Da haben sie nur 30 Trainingseinheiten gebraucht. Mit der vierten Generation waren es nur 10. Ja? Und mit der fünften waren es nur 5. Also positive Sachen, die wir lernen, ja, scheinen dann auch irgendwo in unser Output gespeichert zu bleiben. Wie? Ich weiß, ich meine, wie speichert man Informationen? Klingeln, essen, muss auch nicht noch rennen, ja? Aber anscheinend gibt es das. Ja? Also es ist schon sehr interessant und deshalb, was wir so umsetzen in unserem Leben, hinterlässt auch Spuren zur folgenden Generation. Sowohl positiv, wenn es positiv ist, als negativ, wenn es schädlich ist. Und man fragt sich vielleicht, also wir haben schon in der vorherigen Stunde viel gesprochen über Alterungsprozesse und so weiter. Und man fragt sich, ja, warum werden manche Leute älter und die anderen sterben jung? Es gibt einen, ja, sagen wir mal, einen Journalist, da hat sich die Frage gestellt, der heißt Dan Büttner. Und er arbeitet für National Geographic. Und vor etwa 8-9 Jahren wurde er bezahlt von National Geographic, damit er den ganzen Welt umherreist
und schaut, wo leben die meisten über 100-Jährige. Ja? Und was gibt es da, welche gemeinsamen Faktoren gibt, dass sie so lange leben. Und er hat 5 Orte der Welt ausfindig machen können, wo die Leute vermehrt über die 100-Jahre-Grenze erreichen. Einmal Okinawa in Japan, in Griechenland in eine Insel, Ikaria, in Sardinien, Italien, in Costa Rica und in Loma Linda, Kalifornien. Ja? Wenn genug Zeit ist zum Schluss, können wir vielleicht, werde ich noch etwas dazu sagen. Aber interessant ist, dass von all diesen Orten, okay, bei den Inseln kann man sagen, gut, vielleicht haben sie genetische Faktoren. Ich meine, in einer Insel bleiben die Leute meistens da, ja, heiraten nicht so viele Leute und deshalb haben sie gute Gene vielleicht und das macht ihnen langweilig. Aber bei den Loma Linda Bevölkerungsgruppe ist es interessant, weil sie eigentlich genetisch gesehen oder ethnisch gesehen keine großen Gemeinsamkeiten haben. Das ist keine Insel, bis vor 100 Jahren war Kalifornien von Mexikanern noch bewohnt, ja. Und die Leute, die jetzt in Loma Linda wohnen, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie zu der Freikirche der Siebenten Tags Adventisten gehören, ja. Genetisch teilen sie sich nicht so viel, aber sie teilen sich einige Gesundheitsprinzipien. Also bei den Inseln kann man sagen, okay, vielleicht noch genetische Faktoren, aber dann bei Loma Linda nicht. Und trotzdem erreichen ganz viele Leute diese 100 Jahre in Loma Linda. Da werden wir dann zum Schluss noch was sehen, aber falls jemand das Buch lesen will, ich habe keine deutsche Übersetzung finden können. Ja, vielleicht gibt es auch Französisch oder was auch immer. Spanisch weiß ich nicht.
Ich glaube, die Studie, wo man eigentlich gesehen hat, dass verschiedene Genpole zusammenkamen, und wenn sie einen gewissen Lebensstil haben, haben sie den gleichen Benefit eigentlich.
Ja, also hat dann zum Schluss im Buch gibt es Empfehlungen von Sachen, die man machen sollte, wenn man 100 Jahre alt werden will. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist, aber könnte sein. So. Ich habe schon erklärt, wir können unsere Reihenfolge vom Buchstaben nicht ausschneiden, austauschen, nee, gefällt mir nicht, ich tausche mit dir dieses Gen oder jenes Gen, oder ich baue dieses Gen nicht, oder hat einen Fehler, ich schneide es aus und Schluss. In Zukunft wird Gentherapie wahrscheinlich möglicherweise einige Sachen waren möglich sein, aber man kann nicht alle Gene umtauschen, die schlecht sind. Und wenn ich dann doch lange leben will, was kann ich machen? Ja? Ist es möglich, dass ich doch durch meinen Lebensstil irgendeine Änderung zu meinem DNA hinzufüge, auch wenn ich es nicht ausschneiden und austauschen kann? Ja, wir haben vorhin, habe ich ein bisschen gesprochen und erklärt, dass es 2 Mechanismen gibt, die das möglich machen. Und zwar, damit es nicht so schmutzig in der Zelle vor sich geht, ist das Ganze organisiert, dass im Zellkern die Bücher mit den Informationen, mit den Rezepten sind und im Zytoplasma das Ganze gebacken wird. Ja? Und ich kann hier Änderungen machen, damit hier irgendwas produziert oder nicht produziert wird, dass verschiedene Gerichte vorbereitet werden. Ich kann Teile von der DNA im Zellkern einfach ausradieren, ausschalten, ja? Durch die sogenannte Methylierung. Also ich ändere nichts an der DNA, aber ich füge Sachen hinzu. Und wenn ich viele Sachen hinzugefügt habe, ist dieser Bereich wie ausradiert. Es ist noch da, aber ich kann es nicht nehmen. Es ist wenn wenn wir jetzt das Licht ausschalten, ich habe mein Rezeptbuch, aber ich kann nichts kochen, weil ich mein Rezept nicht lesen kann. Ja? Und dann gibt es einen anderen Mechanismus, wo ich diese DNA ganz locker mache, damit ich es ganz oft kopieren kann. Wenn das nicht locker ist, diese DNA, dann nutzt es mir auch nicht. Und dann habe ich die kleine Boote, die ich gezeigt habe. Für diesen zweiten Mechanismus, dieses Locker machen, muss ich hier Stoffe hinzufügen. Also es sind nicht die Methylgruppen, es sind in dieser Schwänze von diesen Luftballons, um die unser DNA gewickelt ist, fügt man Sachen hinzu. Ja? Und das kann gesteuert werden durch Lebensmittel. Und dann beim dritten Mechanismus ist dieses Schneiden. Sachen, die ich nicht brauche oder ja, jetzt nicht produziert werden sollen, kann ich einfach ausschneiden. Das war so eine kurze Wiederholung von den drei Mechanismen. Und jetzt, was Büttner herausgefunden hat und was andere Gruppen empfehlen und auch die Freikirche, ist halt, dass man achtet auf 8 Faktoren. Ja? Und ich werde Beispiele für alle 8 zeigen. Ja? Es gibt natürlich hunderte von Beispielen, ich habe einfach einige ausgesucht. Und schauen wir mal, was sind die Gemeinsamkeiten und Faktoren, die sich positiv auswirken auf ein langes und erfülltes Leben. Keiner will 100 Jahre leben, aber 30 Jahre lang dann im Bett liegen. Ja? Also, was man gesehen hat, also Bewegung ist wichtig, dass man eine große Familie oder enge soziale Kontakte mit den Menschen hat. Zum Beispiel, also Genetik spielt schon eine Rolle, aber wie schon erwähnt, nur 10% zur Langlebigkeit ist genetisch bedingt, dass man sich viel körperlich ja, bewegt und viel zu tun hat. Ob man jüngere Eltern hatte, die Ernährung und so weiter. Und zum Schluss werde ich auch Beispiele zeigen, Meditation und so eine religiöse Einstellung wirkt sich auch positiv auf die Lebenserwartung aus. Und die ganzen Mechanismen und diese Veränderung, also meistens in unserer heutigen Gesellschaft, fangen wir erst an, also aufzupassen auf ja, Lebensstil und so weiter, wenn wir krank werden. Also wenn wir plötzlich merken, hier läuft etwas schief, und dann ändern wir vielleicht etwas. Aber dann ist die Möglichkeit, dass diese Änderung viel bringt, natürlich viel geringer, also bei der gleichen Aufwand, viel geringer, wenn ich diese Veränderung mache als 70-Jährige, als wenn ich als 5-Jährige das mache. Also die gleiche Veränderung, natürlich hat langfristig viel mehr Wirkung, wenn ich es im jüngeren Jahren mache. Ja? Also hier, das sind die chronischen Krankheiten, also jemand, der früh Änderungen macht, leidet weniger an chronischer Krankheit, als wenn jemand das spät macht. Und Nummer 1 von unseren Volkskrankheiten ist natürlich Krebs. Diese Darstellung scheint ein bisschen kompliziert, aber ist eigentlich ganz toll, wenn ich erkläre. Also hier sind die häufigsten Krebsarten dargestellt, an was Leute sterben praktisch. Und Sie sehen also, für Frauen in Rosa ist Brustkrebs so Nummer 1 Krebskiller praktisch. Und viele Fälle, also dieser große Anteil, hängt zusammen mit Lebensstilfaktoren. Hier aufgelistet. Übergewicht, Alkoholkonsum und so weiter. Ja? Dann an zweiter Stelle haben wir Lungenkrebs, ja? Wo natürlich für Frauen und für Männer einen großen Teil eigentlich vermeidbar wäre. Hauptsächlich für Frauen. Ja? Und dann kommt Darmkrebs und das sind wir Ernährung. Rotes Fleisch, Übergewicht, zu wenig Ballaststoffe und so weiter. Also etwa 70-80% von allen Krebsfällen hängen zusammen mit dem Lebensstil. Und wenn man alle diese Lebensstilfaktoren addiert, sieht man an erster Stelle Tobacco, aber dann Übergewicht, zu wenig Obst- und Gemüsekonsum, Alkohol und so weiter. Wie gesagt, Rauchen zum Beispiel verursacht sehr Mutationen, die dann dazu führen, dass Krebs entsteht. Aber die meisten Tumore entstehen, weil irgendwas mit meinem Lebensstil nicht stimmt. Das führt zu epigenetischer Veränderung. Wichtige Gene werden ausgeschaltet und nicht wünschenswerte Gene werden produziert. Und das sorgt dazu, dass Mutationen entstehen. Ich hatte das schon gezeigt, aber für die neuen Leute, also damit Krebs nicht entsteht, muss es ein Gleichgewicht geben zwischen den tumorfördernden Genen und den hemmenden Genen. Ich will die ausschalten und ich will ganz viel von diesen produzieren. So, jetzt fangen wir mal an mit einem von diesen Empfehlungen, zum Beispiel mit dem Essen. Und es ist nicht nur, was wir essen, es ist auch, wann wir essen. Ja? In dieser Studie mit Mäuse wurde Folgendes gemacht. Beide Gruppen von Mäuse haben die gleiche Menge zu essen bekommen. Aber, ja, ich habe es nicht dargestellt, die eine Gruppe durfte nur, was für uns Menschen tagsüber ist, für Mäuse ist es nachtsüber, essen. Also wir haben nur für uns, wenn es Tag ist, was zu essen bekommen. Die anderen hatten 24 Stunden lang Essen in ihren Käfig und haben natürlich ihre paar Stunden was gegessen. Also beide Gruppen haben die gleiche Anzahl an Kalorien gegessen. Aber die Gruppe, die jederzeit essen durfte, hat 28% mehr zugenommen als die andere Gruppe. Also es ist nicht nur, was wir essen, es ist auch, wann wir essen. Und natürlich, wie wir gehört haben, die Bakterien. Ja, aber die Mäuse haben die gleiche Bakterien. So, und nicht nur, dass die mehr zugenommen haben, die hatten auch also Glukoseintoleranz und also waren fettleibiger, die hatten mehr inflammatorische Stoffe und konnten nicht so gut koordinieren. Und hier können Sie sehen, also nach 20 Wochen gab es einen deutlichen Unterschied. Einfach, wann Sie gegessen hatten. Also wenn Sie abnehmen wollen, passen Sie auf, dass Sie nur während des Tages essen und möglichst, wenn es geht, nur zweimal am Tag und wenn es zweimal am Tag ist, dann ziemlich früh am Abend und nicht um 22 Uhr. Ja, das bringt schon ganz viel. Ich hatte schon gezeigt, es gibt bestimmte Lebensmittel, die besonders wichtig sind für diese epigenetische Regulation. Also schauen Sie, dass Sie viel von diesen Lebensmitteln essen, damit alles besser funktionieren kann.
Ja. Vielleicht noch zu dem Wann-Essen.
Ja.
Es gibt ja viele Empfehlungen, dass man oft kleine Mahlzeiten essen muss.
Besonders bei Diabetikern. Besonders bei Diabetikern. Also die Empfehlung bei Diabetikern ist, dass sie 5 bis 6 Mal am Tag essen. Und es wurde eine Studie jetzt im Juni publiziert, wo eine Ärztin in Prag einen Versuch gemacht hat mit Diabetikerpatienten. Die eine Gruppe hat weiterhin 6 Mal am Tag gegessen und die andere Gruppe hat nur 2 Mal am Tag gegessen. Was verrückt sich anhört für Diabetologen. Aber trotzdem, der Gruppe, die 2 Mal am Tag gegessen hat, hat mehr abgenommen, hat viel bessere Glukosewerte gehabt und hat mehr Insulin produziert. Ja? Also die Empfehlung, viel öfter zu essen, scheint dann doch nicht so positiv zu sein. Also mindestens bei Diabetiker hat sich gezeigt, es ist sogar besser, nur 2 Mal am Tag zu essen. So.
Ja. Ja. Wenn man so am Tag isst, auch wenn es eine ganz kleine Menge ist, dann schüttet gleich eigentlich die Bauchspeicheldrüse so viel Insulin, ob es eine große Frage ist.
Ja. Ja. So. Was, vielleicht haben Sie keine Diabetes und sagen, okay, interessiert mich nicht so, aber viele Leute erkranken halt an Krebs. Und welche Einfluss Obst und Gemüse, in diesem Fall Gemüse, wirklich auf den Wachstum von Krebszellen hat, wurde hier untersucht, indem man Krebszellen genommen hat und im Labor gezüchtet hat. Also man kann operieren, rausoperieren, ein Tumor, und schneidet es dann klein und tut dann in verschiedenen Tellerchen, sagen wir mal so, und zu jedem Tellerchen tut man jeden Tag Nährstoffe. Ja? Und wenn man ganz normale Nährstoffe gibt, dann wachsen die Zellen völlig vor sich hin. Ja, weil das mögen Zellen. Wenn man zu den Zellen Nährstoffe gibt, aber dazu zum Beispiel Kartoffelsaft oder Zwiebelsaft oder rote Beete-Saft, hilft das diese Zellwachstum oder Tumorwachstum. Sie sind bei rote Beete-Saft, konnten dann die Zellen sich nicht mehr teilen. Ihr Wachstum war gebremst. Ja? Also das zeigt, dass was wir essen, einen Einfluss hat auf die Möglichkeit, die Zellen an sich zu teilen. Und ich habe heute, weiß ich nicht wann, aber wir alle haben diese, also viele von uns haben diese Mikrotumoren. Ja? Und dadurch, dass wir vielleicht uns gesund ernähren, halten wir die in Grenze. Die sind da, aber können sich nicht teilen. Ja? So, ich weiß, leider diese Sachen, die ich gezeigt habe, hier unten besonders, sind nicht jedermanns Lieblingsessen. Ja? Ich kann nichts dafür, dass die gesunden Nährstoffe nicht in den gut oder bestschmeckenden Lebensmitteln stecken. Aber ich denke, wenn man, und deshalb ja, erkläre ich Ihnen, wie das funktioniert, weil ich denke, wenn man weiß, dass es wirklich eine Effekt hat, dann ist es einfacher, wenn ich keine Proteine mag, zu sagen, okay, ich habe gehört, ich bin gut, vielleicht einmal in der Woche kann ich doch Proteine essen. Ja? Wenn ich nicht weiß, dann sage ich mir, möglich, esse ich nicht. Ja? So. Und es lohnt sich, ein bisschen hartnäckig zu bleiben. Also, als Kind habe ich Gemüse, alle diese Gemüse, überhaupt nicht gemocht. Ja? Meine Eltern hatten eine harte Zeit mit mir. Und ich kann mich erinnern, meine schlimmste Erziehungsmaßnahme, die ein bisschen schmerzlich war, war, weil ich als Zweijährige keine Tomaten essen wollte. Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Und natürlich ja, hat es mir keinen Spaß gemacht, aber meine Eltern sind dran geblieben und heutzutage liebe ich Salat. Und wenn ich zum Mittagessen nicht mindestens zwei verschiedene Gemüsesalate habe, dann fehlt mir irgendwas. Also. Und interessanterweise, ja. Nein, ich bin das nicht, das ist meine Tochter. Und was ich also wirklich erstaunlich fand, deshalb habe ich dieses Kind gemacht. Wie gesagt, ich habe Tomaten nicht gemocht. Ja, und heutzutage esse ich sie, also es ist nicht mein Lieblingsgemüse. Und als meine Tochter 8 Monate alt war, waren wir einkaufen, ich hatte den Einkaufskorb in der Küche gelassen, sie ist da gekabelt und hat diese Tomate wie ein Apfel gegessen. Ich konnte es nicht ergreifen, deshalb habe ich das Bild gemacht. Also, man muss dranbleiben. Und wie gesagt, wie bei diesem Pavlov-Experiment, ich mag immer noch heutzutage Tomaten nicht so zwar, aber anscheinend, dass ich vielfältig esse Gemüse, hat sich das weiter übertragen an meine Tochter und sie hat kein Problem mit diesen Gemüsen. So, und ich weiß, Entscheidungen sind nicht einfach. Ja? Deshalb darf man manchmal Informationen oder Unterstützung, damit man halt nicht nur von seinem Wille abhängig ist, sondern auch ein bisschen auch von seinem Verstand. Ja? Mir fällt es auch schwer. Die Jaffa-Kekse habe ich in der Arbeit immer gehabt und als ich hungrig war, so um 11 Uhr mittags, habe ich immer ein paar Stück gegessen bis zum Mittagessen. Und seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich entschieden, ich kaufe sie nicht mehr. Und ich habe sie wirklich in den letzten 2 Jahren, und ich hatte wirklich immer in der Arbeit welche dabei. Und habe sie fast jeden Tag gegessen. Und seitdem ich diesen Entschluss getroffen habe, esse ich sie nicht mehr. Ja? Also ich glaube, man muss sich kleine Ziele setzen. Nicht auf einmal, ich höre alles auf und ich esse jetzt 5 Kilo Gemüse am Tag, dass das nicht funktioniert. Aber sich kleine Ziele setzen und schauen, also schaffe ich das? Und ich denke, so mit kleinen Zielen schafft man es schon. Und wenn Sie keine Obst und Gemüse essen, denken, oh, nicht schlimm, heutzutage gibt es diese Multivitamin, ich nehme das und es ersetzt alles andere. Vorsicht. Also die neuesten Studien zeigen, dass Vitaminen in vielen Formen sogar schädlich sein können. Zum Beispiel Vitamin E, ja, wurde ja einfach hochgepriesen als Herzschützen und was auch immer. Und inzwischen also hat man gezeigt, dass es doch also die Mortalität erhöht, wenn man Vitamin E nimmt. Ja? Also Vorsicht mit diesen. Ich habe selber auch Multivitamin getrunken, einfach weil ich dachte, ist besser. Ja? Ich habe immer diese Pause Multivitamin genommen. Ich habe aufgehört, ja? Seitdem ich das weiß. So, das habe ich schon mal erklärt. Jetzt ein Beispiel. Hat das wirklich einen Effekt? Ich zeige nochmals das Bild, damit das nächste besser verständlich ist. Also, wir wollen, dass diese tumorhemmende Gene aktiv sind. Ja? Damit sie aktiv bleiben können, muss meine Highlighter-Tinte gut funktionieren. Ja? Das ist ein Enzym. Ja? Und wenn die nicht so gut funktioniert, dann ja, kann ich sie nicht so markieren und die werden nicht so oft kopieren. Ja? Man hat Männer genommen und hat ihnen Brokkoli-Spürze, zu essen gegeben. Man hat Blut abgenommen, bevor sie das gegessen haben und dann 3, 6, 24 und 48 Stunden später. Und hat die Aktivität von diesem Enzym gemessen. Ja? Also eigentlich, wenn man Brokkoli oder Brokkolisorte isst, bleiben viele von diesen Gene aktiv. Sie sehen also am höchsten nach 3 Stunden. Also das ist ich habe diesen Trick zu erklären, das ist die Aktivität von das Enzym, die das gelbe Markieren wegnimmt. Ja? Also desto weniger, desto besser. Ja? Nicht, dass ich jetzt überlegen, was auch selbst gesagt. Ja? Also desto weniger von das Enzym, die meine gelbe Markierungen entfernt, desto besser, weil dann bleibt die gelbe Markierung. Ja? Und Sie sehen also, nach 24 Stunden wollen viele gelbe Stellen wieder wegmarkiert, weil ich zu wenig von diesen oder zu viel von diesem Enzym hatte, wie die Markierungen wegnehmen. Also was ich esse, hat wirklich Auswirkungen im Blut und in anderen Zellen des Körpers auf die Aktivität von den Genen. Und bei Pilz hat man untersucht den Effekt von Sulforaphane, was man im Brokkoli findet. Man hat Mäuse genommen und hat Pilzzellen eingepflanzt. Also von Menschen Pilzzellen genommen und den Mäuse unter der Haut halt eingepflanzt. Ja? Und natürlich wachsen dann Tumore, die für sichtbar sind. Und Sie sehen also bei der Gruppe von Mäusen, die zusätzlich zu normalen Nahrungsmitteln Sulforaphan bekommen hat, ist der Tumor eher geschrumpft als bei der anderen Gruppe. Ja? Also was wir essen, hat wirklich eine Auswirkung auf diese Zellteilung und viele andere Funktionen unseres Körpers. Ja, eine andere Studie hat ungefähr das gleiche mit einem cholinreichen Diät gezeigt, und zwar in der nächsten Generation. Also es wurde auch mit Mäuse gemacht, und die Mäuse haben entweder eine cholinreiche Diät bekommen, eine normale oder eine cholinarme. Und Cholin war wichtig für diese Methylierung. Ja, dass es gut stattfindet. Und dann, als die Nachwuchs bekommen haben, hat man halt krebserzeugende Stoffe, die Tiere gestellt. Und dann haben die Tiere natürlich Tumore entwickelt und haben ja, jeweils 40 oder 35 oder 25 Tage überlebt. Aber man sieht, dass abhängig vom Diät, also gab es einen Unterschied, wie lange sie überlebt haben, diese Tumore. Ja. Ja, das ist viel, und mal schauen, was ist das. Da. Also in Eier und Soja.
Okay. Ist das ein Vitamin?
Nein, es ist ein chemischer Stoff. So. Dann.
dafür eine Frage.
Genau, die Gemüsesachen, die hier erwähnt wurden, ganz nah, natürlich gemeint als Rohverzehr, also nicht als gekocht geworden.
Ja, natürlich in Rohform gibt es noch, also ist die Konzentration höher.
Ja.
Ja, aber ich meine, man kann auch mal gekocht essen, dann, wenn man sie nicht roh mag.
Wie viel kommt da an?
Zum Teil, also manche Stoffe mögen halt zwar kaputt gehen, aber viele, also es bleibt was. Es hängt davon, welcher Stoff, also kann man nicht pauschal sagen. Ja.
Von den Stoffen, die gerade gezeigt wurden, welche gehen von der hohen Temperatur kaputt?
Oh, muss ich nachschauen, weiß ich nicht. Ja, kann ich das nächstes Mal machen. Ne?
Also Sie empfehlen auch Milch zu trinken, ja? Sie empfehlen auch Milch zu trinken.
Also ich empfehle nicht, aber ich habe, also Milch enthält manche von diesen Sachen. Ja. Ich sage nicht, dass man Milch trinken muss. Ich sage nur, dass Milch auch gute Stoffe ist. So. Und heutzutage weiß man, dass viele Chemotherapeutika-Mittel halt sich epigenetisch auswirken, weil sie diese Methylierungsenzyme beeinflussen, aber diese Highlight-Enzyme sind diese HDACs. Aber wir sehen auch, das sind alle Mittel, die heutzutage benutzt werden. Aber wir sehen auch hier, es gibt Garfinol und Curcumin, das sind natürliche Mittel, die wir einfach essen können. Also wir müssen nicht extra spitzen oder was auch immer. Also Knoblauch, Kurkuma, indisches Essen, da empfehlen wir auch. Ja? Es hilft halt, dass diese Zellwachstum ungehindert stattfinden kann. Und auch wenn man halt Gewohnheiten hat, wo man sagt, ja, ich kann mich zwar trennen von dieser oder jenes. Zum Beispiel, ich mag ein fettreiches und zuckerreiches jetzt. Und deshalb habe ich hohe Triglyceride-Werte, wenn ich eine Blutuntersuchung machen lasse. Aber man hat gesehen, dass wenn man zu der normalen fettreiches, zuckerreiches jetzt viele von diesen Methylierungsstoffen dazu gibt, dann geht die Triglyceride-Konzentration runter. Also perfekt können wir nie alles machen. Ja, jeder von uns hat irgendeine Schwachstelle. Aber ich denke, wir können halt schauen können, wenn ich das dann mag, also komisch, keine Ahnung, dann kann ich schauen, dass ich da zu viel Brokkoli esse. Dann gleicht sich das aus. Ja? So. Jetzt einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, die Frage wurde hier nachgegangen. Und zwar hat man 39 Leute in Kalifornien für diese Studie genommen und alle haben normalerweise Fleisch gegessen. Ja? Und man hat sie in zwei Gruppen geteilt und zwei Wochen lang musste die eine Gruppe sich weiterhin genauso ernähren. Die andere Gruppe sollte anstatt Fleisch nur Fisch essen und die dritte Gruppe sollte sich vegetarisch ernähren. Und man hat dann einen psychologischen Test durchgeführt, um zu schauen, wie reagieren die Leute auf Reize, auf Stress und so weiter. Macht das einen Unterschied, wie ich mich zwei Wochen lang ernähre? Kann man das wirklich messen? Es waren alle Fleischesser, ja? Zwei Wochen lang. Und man hat festgestellt, bei diesen beiden Gruppen gab es keine Unterschiede. Oder sie hatten nicht besser abgeschnitten vor und nach der zwei Wochen. Aber der vegetarische Gruppe hat viel bessere Werte in diesem Test bekommen. Ja, die zeigten, sie reagierten viel besser auf Stress und also so emotionale Sachen. Und das nach zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die Geschichte kennen von Daniel und seine Freunde und Nabukadnezar in Babylon. Da wurde auch ein ähnlicher Test durchgeführt, auch nur für einen kurzen Zeitraum. Und damals hat dieser ganz mächtige König auch gesehen, als es gibt einen Unterschied zwischen den Fleischesser und die vier Jungen, die hier sich vegetarisch essen, also wollen.
also scheint einen Einfluss zu haben. Und dieser Einfluss von unserer Diät beschränkt sich nicht nur auf uns, sondern wenn wir Kinder in der Zukunft bekommen, kann auch einen Einfluss auf unsere Kinder haben. Es tut mir leid, dass viele Beispiele mit Tieren sind, aber mit Menschen kann man diese Untersuchungen nicht machen. Man hat halt Ratten genommen, die eine haben eine ganz normale Diät bekommen und in der zweiten Gruppe haben die zukünftigen Mütter eine fettreiche Diät zu essen bekommen. Und als sie Nachwuchs hatten, wurden die Tierer dieser krebserzeugenden Stoffe ausgesetzt. Man hat geschaut, wie viele von den Weibchen bekommen Brustkrebs. Und man hat gesehen, bei diesen Nachwuchsen 80% hat Brustkrebs entwickelt, nachdem sie diese Anreger bekommen haben. Und bei dieser Gruppe noch 45%. Und sogar in der zweiten Generation konnte man das immer noch sehen. Also wie sich eine Frau ernährt, wird einen Einfluss haben, nicht nur auf ihre Gesundheit, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, wie ihre Kinder in Zukunft besser oder schlechter halt auf krebserregende Stoffe reagieren. Genau. Ja. Also die haben die gleiche Diät bekommen, alle. Und trotzdem haben sie viel mehr Tumore entwickelt als diese Gruppe. Nur weil die Mutter oder Großmutter eine fettreiche Diät gegessen hat. Und deshalb ist es wichtig, und bitte gib das weiter, in unserer heutigen Gesellschaft, wir essen so viel, wir essen so fettreich, wir essen so viel Süßigkeiten. Ist schlecht für uns, aber was wird es sein mit unserem Nachkommen? Ja. Und die Männer sollen sich hier nicht schon, wie sagt man, ausklingen oder was wie auch immer. Also in einer anderen Untersuchung hat man die Mädchen eine eiweißarme Diät gegeben. Ja? Und man hat gesehen, dass die Nachwuchse von den Männchen, die die eiweißarme Diät bekommen haben, eine geänderte Methylierung hatte, vor allem bei den ganzen Cholesterol-Metabolismus-Genen. Ja? Also der Stoffwechsel von den Nachkommen von Männchen, die zu wenig Eiweiß essen, leidet auch darunter. Also es ist nicht nur wichtig, was die zukünftigen Mütter essen, auch was die Väter essen.
War das richtig? Zu wenig Eiweiß?
Ja, zu wenig. War schlecht.
Verstehe.
Ja. Und deshalb trifft dieser Spruch von Hippokrates, denke ich, ganz gut. Lass die Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung. Anstatt dass wir so Pillen unendlich schlucken, sollten wir schauen, dass wir etwas essen, was gleichzeitig als Medizin wirkt. Und dann funktioniert das. Und Archimboldo hat das, ohne zu wissen, das Ganze auch schon dargestellt. Vielleicht kannst du das nicht kurz ausschalten, damit man es besser sehen kann. So, in diesem Bild da. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, aber wenn man das Bild umsetzt, habe ich da die Augen, Nase, Mund und so weiter. Also was wir essen, macht uns auch zum Teil aus, was wir sind und wie wir aussehen. Natürlich kann ich meine Augenfarbe nicht ändern durch das, was ich esse. Aber viel von meiner Ausstrahlung außen und so weiter wird beeinflusst von meinem Lebensstil. So, gehen wir mal zum nächsten, Bewegung. Ja. In einer Studie wurden Männer gewesen, Fahrrad zu fahren, aber mit nur einem Bein durften sie fahren. Ja? Und man hat Muskelbiopsien gemacht, bevor sie gefahren haben und hinterher. Und zwar von beide Beine. Und man hat gesehen, also nach 20 Minuten Fahren, hat sich die Expression von 938 Genen in den einen Bein geändert. Also nochmals, wir haben 22.000 Gene in jeder Zelle. Nicht alle Gene sind aktiv in einer Zelle, also sagen wir mal 10.000 sind aktiv in einer Muskelzelle, also die Aktivität von 10% der Gene in der Muskelzelle hat sich geändert durch die Bewegung. Aber nicht nur bei der, beim Bein, die sich bewegt hat, auch bei dem anderen Bein hat sich die Existenz von 500 Genen geändert. Also es bringt etwas, sportlich aktiv zu sein. Und zwar nicht nur für einen Körperteil, der beteiligt ist, sondern für andere Körperteile auch. Ja? Und zwar, das Ganze läuft über die Methylierung, also diese Außenmechanismus, die wir gelernt haben. In einer Studie mit Männern, die nicht so sportlich aktiv waren, wurden sie gebeten, 6 Monate lang dreimal am Tag, also dreimal in der Woche, Fitness zu zeigen. Ja? Und man hat Blut vorher und hinterher genommen, abgenommen von den Männern und gesehen, nach 6 Monaten hat sich die Expression von 7000 Gene geändert. Ja? Und vor allem das Beste war, dass viele Gene, die beteiligt sind an Übergewicht und Diabetes Typ 2, also Bewegung, bringt was. Es hilft auch, Bewegung Sachen zu vergessen, und zwar die schlechten Sachen. Ich erkläre auch nicht die Einzelheiten, aber bei dieser Mäusestudie, nach 2 Wochen, wo die Mäuse, also die eine Gruppe durfte sich bewegen, war andere weniger, die Mäuse, die sich bewegen durften, hatten eine Angst, die sie vorher gelernt hatten oder ihnen beigebracht worden ist, einfach vergessen. Also wenn sie viel Kummer haben und Probleme, bewegen sie sich. Sie werden also durch Bewegung, das radieren wir auch aus negativen Sachen von unserem Gehirn. Ja?
Kann
negativ sein. Ja. Ja, gut, ich meine, das sollte auch nicht schützende Ängste vorhin. Aber in allgemein denke ich, ist es gut, wenn wir halt unsere Ängste ein bisschen runter versauen. Einzug. Für diejenigen, die fotografieren und mehr nachlesen wollen, ich habe immer hier unten die Referenzen. Das sind die Artikel, wo man das nachlesen kann. Ja? So, gehen wir mal zu einem anderen von den Empfehlungen. Sonne. Wir wissen halt, dass Sonne schön ist. Das ist das, was ich am meisten von Argentinien vermisse, in Deutschland, muss ich zugeben. Ich kämpfe immer noch damit. Aber warum? Weil Sonne, die Exzession, abhängig von welcher Studie, aber die Sonne beeinflusst die Exzession von 0,5 bis 5% der Gene. Ja? Sonne ist das Gute. Und jetzt im Zusammenhang. Expression bedeutet, ich koche die Rezepte. Also Expression bedeutet, ich nehme ein Rezept und es wird produziert. Ja. Mhm. Aber es kann auch, ja, aktivieren.
Aber Sonne ist gesund, so hat es schon gelesen, weil mein Mann die überhaupt Sonne nicht will.
Nein, Sonne ist gesund. Nein, Sonne ist doch nicht. Ja, und zwar, man hat immer vielleicht ein bisschen Angst vor dieser UV-Strahlung, aber folgende Studie hat gezeigt, also es wurde nicht mit Menschen, aber mit Tieren gemacht, aber es ist gut, wenn wir in der Sonne sind, natürlich kann irgendeine Mutation entstehen, aber wenn man sich bewegt, dann reduziert sich, also so, die haben das mit Mäuse gemacht, die wurden in der Sonne ausgesetzt, die eine Hälfte der Gruppe war 2 Stunden am Tag, die andere Gruppe auch 2 Stunden am Tag, und einige davon haben Hautkrebs bekommen, ja, aber die Gruppe, die Sonne plus Bewegung hatte, hat viel weniger Hautkrebs bekommen als diese Gruppe. Ja? Also das zeigt, dass Bewegung auch hilft, dass neu entstandene Mutationen ausprobiert werden. Ja?
Aber Ernährung, also wenn man Antioxidantien zu sich nimmt, natürlich, dann tun die auch das bei einer Weltkrankheit. Also auch ausdrücklich. Die Gemüse und so.
Ja. Aber wie gesagt, also Bewegung ist auch schützend für die Köpfentstehung. Ja. So, und wo ich mich ein bisschen Sorge mache, also ich will sagen, ich bin keine, also Biotyp und so gefährliche Stoffe, Person, aber langsam, ich lese, also ich fange an nachzudenken. Ja. Zum Beispiel bei Licht. Ja, und ich weiß, es gibt einige Physiker und Lichttechniker, also Leute, die sich gut auskennen, können vielleicht was dazu sagen. Aber wenn ich nur dieses Bild anschaue, ich bin eine Laie in diesem Bereich, ja. Aber schauen Sie sich die Wellenlänge von normales Tageslicht, von den Glühlampen, die wir hatten, bevor kurzem, und die Wellenlänge von den neuen Energielampen. Ich denke, alles weg. Weil ich denke, dass das für uns gesund ist. Also Marke, für die Funktion von Marke Gene und diese An- und Ausschaltung, denke ich, vielleicht ist die Wellenlänge, was weiß ich, 600 Zell wichtig und die fällt absolut in diese Energiesparlampe. Ja? Ich frage mich. Ich meine, Glühlampe war natürlich was Artifizielles, aber enthielt mindestens ein bisschen mehr Wellenlänge als diese Energielampe.
Kann aber gut sein, die Energie. Die SMD-LED kommt den Tages nicht näher als die
Bilder. Okay, den nächsten SMD-LEDs kaufen. Ja, sind Sie schon auf der Markt?
Ja.
Okay, dann SMD-LED-Glühwanne kaufen. Die LL-Wand zeigen Sie. Und diese Studie ist ganz interessant. Also Tageslicht ist wichtig, aber wir, wie ich schon gezeigt habe, bei den Mäusen und wann wir essen, also wichtig so diese Licht- und Dunkelheit-Rhythmus für unsere Hormonausschüttung und so weiter ist, zeigt diese Studie. Und zwar nochmals mit Mäusen, und zwar sind Mäuse, die Brustkrebs hatten. Ja? Und die eine Gruppe Mäuse hat ganz normal 12 Stunden Licht, 12 Stunden komplette Dunkelheit gehabt. Die andere Hälfte hat 12 Stunden Licht und dann in der 12 Stunden Dunkelheit hatten sie eine winzige Menge von Licht gehabt. Also wie bei einer Türfahne, wo ein bisschen Licht von draußen drängt. Und die Gruppe, die ein bisschen Licht in der Nacht bekommen hat, bei denen ist diese, sind die Tumoren viel schneller gewachsen und, die dann, und dann haben, wurden beide Gruppen behandelt mit Tamoxifen, das ist das übliche Therapie für Brustkrebs. Und die Mäuse, wo sie in der Nacht ein bisschen Licht hatten, haben viel schlechter auf der Therapie reagiert. Also die Tumoren sind schneller gewachsen und die haben schlechter auf der Therapie reagiert. Also, wie gesagt, Licht ist etwas ganz Wichtiges, aber wir müssen auch achten, Licht zu dem heutigen Zeitpunkt und nicht bis ein, sind auch früh noch mit meinem, also mit meinem Bildschirm und einer Lampe. Also wir sind so gemacht worden, dass für die Ausschüttung von den Hormonen und so weiter wichtig ist, zu achten, zu bestimmten Zeiten brauchen wir Licht und zu bestimmten Zeiten brauchen wir keinen Licht. Ja? Und falls jemand im Krankenhaus arbeitet und so, also ich überlege bei den Patienten und so, die stationär sind, meistens ist Licht irgendwo im Gang oder so und ist eigentlich ganz schlecht. Also falls Sie jemanden kennen, der gerade in einer Therapie ist, empfehlen Sie die Person in der Nacht komplette Dunkelheit zu haben. Ja, Freunde.
Haben
Sie
einen Unterschied zwischen künstlichem Licht oder zwischen Mondlicht?
Also in dieser Studie war es künstliches Licht. Ich weiß nicht, wie es beim Mondlicht ausschaut. Es mag komplett anders sein, also, weil die Wellenlänge natürlich anders sind. Ja.
So
lange, das ist schön. Oh, da kenne ich mich nicht aus. Das kann ich nicht sagen. Ich meine, natürlich muss man aufpassen, dass es mit der UV-Vielfalt hat und so weiter. Kann ich nicht sagen. Falls jemand das verfolgt, ich kann es gar nicht anonym halten. So. Und wie gesagt, Brusttumorfall sind 2,5-fach schneller gewachsen bei ein bisschen Licht. Und das hängt zusammen mit der Ausschüttung von Melatonin. Das ist dieses Schlafhormon.
Ja? Weil die wiederum die Freisetzung von anderen Hormonen steuert. So, wenn wir mal zum nächsten Punkt, ja bitte weitermachen, schlafen. Ja? Und zwar, man hat Zwillinge untersucht, wo man denkt, okay, die müssen gleich zu viel, also sich ähneln, halt in ihrem Gewicht und wie viel sie zunehmen. Und man, also natürlich gibt es Zwillinge, der eine schläft mal, der eine weniger. Und man hat festgestellt, also wenn jemand weniger als 7 Stunden täglich schläft, haben die Gene, also die genetische Verdisposition, hat dann viel mehr zu sagen, als wenn man viel schläft, also mehr als 9 Stunden. Also ich kann eine schlechte Gene geauftragen von meinen Eltern. Meine Eltern waren auch schon übergewichtig und ich habe die schlechte Gene geauftragt, ich kann nichts dafür, schlechte Haare, das war's. Aber ich kann schon was dafür. Also ich kann den Einfluss von den Genen auf ein Drittel senken, wenn ich genug schlafe. Natürlich soll ich nicht 15 Stunden am Tag schlafen, das ist wiederum schlecht, aber eine gewisse Mindestmaß an Schlafen brauchen wir schon. Bei Schichtarbeit, das wurde mit Menschen untersucht. Leute, die wollen auch eine Woche lang durften sie ganz normal und genug schlafen und in der zweiten Woche durften sie nur 5 Stunden am Tag schlafen und zu verschiedenen Zeiten, also manchmal über Nacht, manchmal tagsüber, manchmal am Nachmittag. Und nach 2 Wochen, und das ist mit Menschen gemacht worden, keiner war Diabetiker, alle hatten eine gute Glucose und Insulinwerte gehabt, aber man sieht, also das ist hier bei dieser Schicht schlafen, oder kurze Schicht schlafen, also man sieht, dass viel mehr Glucose dann im Blut zu messen ist, und dass weniger Insulin ausgeschüttet wird. Nur weil man zu wenig oder zu falsche Zeiten geschlafen hat. So, nächster Punkt, Wasser. Sie wissen schon alle, dass Wasser gesund ist, deshalb werde ich auch keine Beispiele über Wasser bringen. Aber ich werde etwas sagen, die mit Wasser zu tun hat und mit anderen Lebensmitteln. Und zwar, leider durch unsere heutige Gesellschaft und Entwicklung sind wir halt ganz viele chemische Stoffe ausgesetzt. Zum Beispiel also ein Baby wird schon, also als er geboren wird, mit 200 chemischen Stoffen geboren in seinem Körper, die also nicht in der Natur existieren, die halt produziert werden von verschiedenen Industrien. Und als Erwachsene haben wir in uns etwa 700 Stoffe, die eigentlich nicht dazu gehören wollen. Ja? Und es gibt unterschiedliche und ich will über einen davon sprechen. Wie viele von Ihnen haben von Bisphenol schon mal was gehört? Was ich die Hände sehe. 1, 2, 3. Was ist das? Es ist ein Mittel, dieser Bisphenol A. Ja, es ist ein chemischer Stoff, ein Weichmacher, also ein Kunststoff-Weichmacher. Und es ähnelt Östrogen. Also Östrogen ist ein Hormon, die Frauen viel produzieren. Und von der chemischen Zusammensetzung ist Bisphenol Östrogen ähnlich. Aber es wird so viel benutzt, um Kunststoff zu produzieren. Also vor allem harte Kunststoff. Ja? Es gibt ganz viele wirtschaftliche Interessen. Deshalb ist es nicht verboten. Es ist nur bei Schnuller und Babyflaschen verboten, aber auch seit 2010, glaube ich. Ja? Aber bei anderen Dosen, die Sie aus Kunststoff so kaufen, ist es enthalten. Und nicht nur in Kunststoffbehälter, sondern auch in manche Innenbeschichtungen von Dosen. Und auch wenn Sie eine Kunststofffüllung beim Zahnarzt bekommen. Es ist nicht drin. Aber sobald diese Kunststofffüllung härtet in Ihrem Mund, entsteht Bisphenol. Also nach einer Kunststofffüllung steigt die Bisphenol A-Konzentration in Ihrem Mund um das 200-fache. Und ich sage, ja, das ist nicht so schlimm. Schauen wir mal. Schauen Sie mal, wie viel Bisphenol A 91 produziert wurde weltweit
und wie viel in 2004. Und ich habe keine Daten über 2014, aber ich vermute, es ist dann so viel. Ja? Also es ist etwas, das nur und nur benutzt wird, wo wir nichts davon wissen. Also hier habe ich für 2011 dann die Produktionsmenge. Und man hat bei Menschen getestet im Urin und 92% von uns schütten die Phenol A aus. Sprich, wir haben es auch gegessen, getrunken oder was auch immer. Ja? Und besonders bei Kindern ist die Konzentration ziemlich hoch. Weil vielleicht trinken sie genauso viel wie wir, aber der Körper ist kleiner, also konzentriert sich das Ganze. Ja? So, und das Schlimme ist, dass es an viele Orte vom Körper eine Auswirkung hat. Auf die ganzen Hormonsysteme, Brustdrüse, Fettgewebe, Prostata, aber vor allem, was also wichtig ist, ist Gehirnentwicklung und Verhaltensauffälligkeiten. Ja? Also es ist schon nachgewiesen, dass Bisphenol A die Entstehung von Brustkrebs und von Prostatakrebs begünstigt. Ja? Warum ist es nicht verboten? Weil die Industrie eine große Lobby hat. Also es gibt mehr als 5000 Papers oder Publikationen über die Wirkungen von Bisphenol A. Aber die wirtschaftlichen Interessen sind viel zu groß, dass es verboten wird. Dann muss jeder entscheiden, was er macht und welche Änderungen er für sich macht.
Das heißt, dass die Bettwäsche Bisphenol
A. Ich zeige gleich, zum Teil. Also ich für mich persönlich habe ich entschieden, anstatt die Kunststoffbehälter für mein Lebensmittel, habe ich jetzt alles auf Glasbehälter umgesetzt.
Das gibt's jetzt.
Ja, genau. Hier mit den PET-Flaschen, also manche sind, sagen wir mal, sicher. Ja? Alle Flaschen können Sie immer dieses Symbol finden und die Symbole 2, 4 und 5 enthalten keine BPA. Bei 7 ist es sorgfältig und bei den anderen weiß man nicht. Ja? Es könnte BPA, es könnte ähnliche Stoffe enthalten. Ja? Also am besten, wenn Sie Flaschen kaufen, 2, 4 oder 5. Weil vor allem.
2, 4 oder 5?
Ja. Vor allem ist es gefährlich, wenn Flüssigkeit oder Lebensmittel in Kontakt kommen mit diesem Stoff und das Ganze aufgewärmt wird, dann wird viel mehr freigesetzt. Und wenn Sie eine Wasserflasche kaufen und 5 Tage lang im Auto umschneiden bei 40 Grad, dann hat sich viel freigesetzt. Ja?
Ich habe jetzt mal gelernt, eigentlich, dass die Höhe die Zahl schon besser.
Aber bei 7 weiß man nicht, was 20 ist. Mag für andere Sachen bevor sein, aber was genau drin ist, weiß man nicht. So, hat das wirklich so eine Auswirkung auf Verhalten? Kann das, man das wirklich nachweisen? In dieser Studie hat man Kinder untersucht, ja? Also ganz viele Kinder, 292, und man hat die BPA-Konzentration während der Schwangerschaft bei den Müttern gemessen und dann hat die Kinder untersucht, als sie 7 und 9 Jahre alt waren. Und man hat einen Zusammenhang gefunden zwischen die BPA-Konzentration im mütterlichen Urin während der Schwangerschaft und wie viele Verhaltensauffälligkeiten die Kinder hatten mit 7 und 9 Jahren. Ja? Und in einer anderen Studie in Asien werden immer noch Amalgam-Füllungen gemacht. Ja? Amalgam ist auch nicht gesund, aber die Frage ist, was ist denn so eigentlich? Bei den Kindern, die Hälfte von den asiatischen Kindern haben eine Amalgam-Füllung, also mindestens 2 Amalgam-Füllungen bekommen. Und die andere Hälfte hat mindestens 2 Kunststofffüllungen bekommen. 5 Jahre später hat man psychologischen Test gemacht mit diesen 500 Kindern. Und die Kinder, die die Kunststofffüllungen bekommen hatten, waren verhaltensauffälliger als die Kinder von den Amalgam-Füllungen. Also zufällig ausgewählte Kinder. Also es waren nicht die gute und die schlechte Kinder, aber die, ja, einfach zufällig. Vorteil. wichtig. Also man soll wahrscheinlich sich keine Amalgamfüllungen machen lassen, aber welche Empfehlungen gibt es dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine BPA-freie Kunststofffüllung. Ist nicht so verbreitet und die meisten Zahnärzte kennen und haben sie nicht. Ja? Und die meisten Zahnärzte werden sie wahrscheinlich auslachen, wenn sie mit diesem Thema kommen. Also ich habe es bei meinem Zahnarzt probiert und er hat mir nicht so richtig geglaubt. Aber ich habe die Evidenz gelesen, es sind viele Papers, und also ich glaube es schon. Entweder versuchen Sie eine BPA-freie Kunststofffüllung zu bekommen, oder wenn Sie eine normale bekommen. Ich habe ganz viele Karies, also ich habe Erfahrung, ja. Und leider kenne ich das auch seit 2 Jahren, ja. Und als ich die normale Füllung, also als ich die Füllungen bekommen habe, habe ich immer, also das heißt immer, ja, spülen Sie jetzt aus. Ja, ich habe so gemacht. Wie lange habe ich gespült? 2 Sekunden höchstens. 2 Sekunden, 5 Sekunden, wenn es also wirklich hoch kann. Also die Empfehlung ist, dass Sie mindestens 30 Sekunden ausspülen, nachdem Sie die Behandlung bekommen. Dann spucken Sie ganz viel aus von dieser BPA. Ja? Also, wir können es vielleicht nicht vermeiden, aber wir können schauen, dass wir halt was entgegenmachen. So, und dass BPA einen Effekt hat auf Verhalten, zeigt auch diese Studie, wo die Mäuse, halt der eine Gruppe war BPA ausgesetzt und der andere Gruppe nicht. Also die Orange waren BPA ausgesetzt und die Rosa nicht. Und das waren Männchen, das waren alle Männchen. Als sie erwachsen wurden, und dann will man sie also verpaaren, die Tiere, haben die Weibchen bevorzugt die BPA-freie Männchen. Ja? Also die haben die anderen Männchen ein bisschen abgelehnt, sagen wir mal so. Und dann auch bei einem Labyrinth-Test haben die Mäuse, die den Kontakt hatten zu BPA, länger gebraucht, um den Ausgang zu finden. Ja? Also das sind so Beweise, dass BPA doch sich auswirkt auf unser Hormonsystem und Gehirn. Aber wir können, also nicht nur beim Standard, mit Wasser was dagegen tun. Ich erkläre nicht die ganze Studie, aber auf jeden Fall, was das zeigt mit dieser Agouti-Mäuse, so diejenigen, die das schon gehört haben, wenn man, jeder von uns kommt in Kontakt mit BPA, aber wenn wir viel von diesen Methyldonoren Lebensmittel essen, können wir den Effekt von BPA ein bisschen entgegenwirken. Also BPA, die Auswirkung von BPA scheint epigenetisch zu sein, durch die Methylierung. Und wir können etwas dagegen tun, indem wir halt viele Methyldonoren essen. So, nächste Mäßigkeit. Ja, einfach in Erinnerung bringen, ganz wichtig, was eine Frau macht. Nicht nur ihr Kind, also wird betroffen sein von das, was sie macht, aber es entwickeln auch sich die Zellen für die übernächste Generation. Ja? Und was auch ein Vater macht, hinterlässt Spuren, wenn ein junger Mann mit weniger als 11 Jahren anfängt zu rauchen, werden seine Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, übergewichtig zu sein. Auch wenn dazwischen, also dieser Kinder bekommt noch 30 Jahre vergehen. Es hinterlässt Spuren. Und bei Alkohol hat man Untersuchungen mit Ratten gemacht, wo sich zeigt, dass die Expression von wichtigen Genen, also das ist Pro-Opiomelanocortin, das ist ein Gen, der wichtig ist für die Produktion von Beta-Endorphin. Und Beta-Endorphin brauchen wir, um uns wohl zu fühlen. Ja? Und wenn die Großmutter, oder die Urgroßmutter über die männliche Linie Alkohol während der Schwangerschaft getrunken hat, haben die Enkelsöhne weniger Expression von dieser Beta-Endorphin. Ja? Also meine Entscheidungen betreffen nicht nur mir selber, wenn ich später Kinder haben will, es betrifft auch meine zukünftigen Generationen. Es gibt eine Studie, die seit Jahren in Europa läuft, mit ganz vielen Ländern, die beteiligt sind, 500.000 Leute meine ich. Und diese Woche wurden Ergebnisse publiziert, wo sich gezeigt hat, dass man bis zu 17 Jahre länger leben kann, wenn man Folgendes beachtet. Starke Frauen, also mehr als 20 Jahre, sind bei Männern zum Beispiel, verkürzt das Leben um 9 Jahre. Wenn es weniger als 20 Jahre sind am Tag, dann sind es 5 Jahre. Gewicht spielt auch eine Rolle. Sogar wenn ich zu wenig wiege, ist es auch schlecht. Also man soll ein optimales Gewicht haben. Ja? Alkoholkonsum verkürzt das Leben um 2 Jahre. Und rotes Fleisch auch. Ja, das sind sehr aktuelle Zahlen von Leuten, genau wie wir, ja, ungefähr. Und jetzt komme ich zurück auf diesen Blue Zone. Also, ich habe schon vorgestellt, so die Gesundheitsempfehlungen. Und das wurde hier halt zusammengefasst. Es ist vielleicht ein bisschen nicht so sichtbar, aber das sind halt die Leute aus Sardinien und was sie machen. Wo sind die aus die Okinawa, die sind hier, die aus Loma Linda waren hier. Und es zeigt sich ganz wichtig, viel Obst und Gemüse zu essen, wenig oder überhaupt kein Alkohol zu trinken, enge soziale Kontakte zu haben mit anderen. Und was interessant war, ist, dass also, dieser Journalist hat 268 Leute interviewt, die über 100 Jahre alt waren. Und von den 268 waren 252 gläubig. Ja? Nicht alle an den gleichen Gott oder was auch immer, aber es waren Leute, die an höhere Macht geglaubt haben. Es scheint zu sein, dass Glaube auch sich auswirkt auf unsere Lebenserwartung. Und wenn Sie jetzt ja, überlegen, ich will was für meine Gesundheit machen, also diejenigen, die diese Studie gemacht haben, haben jetzt eine Webseite kreiert, das heißt Blue Zones, und da kann man Fragen antworten, da wird berechnet, was man besser machen könnte, und man kriegt auch so Unterstützung und Empfehlungen. Also zum Beispiel, das ist meine Berechnung, ja, wie viel, also theoretisch berechnen Sie, dass ich bis 85 leben werde, aber davon, also ich werde nur bis zu meinem 74. Lebensjahr Krebs und Herz und Diabetes frei leben. Hinterher bekomme ich irgendwas. Und wenn ich Änderungen mache, zum Beispiel nicht so bewege, ich habe keine Zeit, ich komme nicht dazu, dann könnte ich noch 4 Jahre dazu gewinnen. Ja? Also falls Sie Lust haben, googeln Sie einfach Blutzones. Da werden Sie schon diese Seite finden. Und wenn ich alles optimiere, könnte ich 13 Jahre zu meinen 85 dazu gewinnen. wie gesagt, also, dass wir krank werden, hängt nicht nur mit unseren Genen, nicht nur mit unseren Entscheidungen, es sind eine Reihe von Faktoren. Es fängt sogar an im Mutterleib oder sogar vorher an. Aber wie ich gezeigt habe, bei dieser Wahrscheinlichkeit, dass man zunimmt und die Zwillinge und mal schlechte Gene geerbt haben. Jeder von uns hat irgendwas Schlechtes geerbt. Zum Beispiel ich mit meinen Zähnen. Das kommt von meinem Vater. Dafür haben meine Schwester gute Zähne, aber kämpfen mit ihrem Gewicht. Also, ja, es ist halt so. Jeder bekommt andere Karten zugeteilt. Aber wir können schauen, was können wir machen, damit wir das besser ausmachen von das, was wir bekommen haben. Ja? Und ich hoffe, dass ich Ihnen so ein paar Ideen und Empfehlungen geben konnte. Und ich denke, also es ist schön, wir haben eine ganz tolle medizinische Versorgung hier in Europa, aber die Medizin heutzutage ist nicht darauf ausgerichtet, Prävention zu machen. Die hilft uns, wenn wir krank sind. Aber wenn ich schon krank bin, ist es halt schwieriger, dass ich wieder gesund habe. Also wir müssen schauen, dass wir anstatt viele Ärzte, also so Lebensstil-Leute haben, die uns helfen. Ja? Genesung findet nicht statt in einer Arztpraxis. Genesung findet statt, wenn ich meinen Lebensstil ändere. Und also ganz toll, falls jemand Zeit hat, in YouTube zu finden, oder die googeln John Principe und TED, also TED, und dann finden sie das schon. Also das ist ein amerikanischer Arzt und Kardiologe, war ganz erfolgreich, aber irgendwann hat er gedacht, das hat keinen Sinn, was ich mache. Die Leute kommen schon alle rein, ich verschreibe Ziele und dies und jenes, und eigentlich helfe ich die Leute nicht richtig. Oder ich helfe sie schon viel zu spät. Und er wollte die Medizin ganz aufgeben, und dann irgendwie ist er dazu gekommen, zu überlegen, nee, ich mache es anders. Und könnt ihr das Licht ausschalten, ganz kurz? Das ist jetzt seine Arztpraxis. Er hat seine Arztpraxis umgebaut in eine Gemeinschaftsküche, wo er mit seinen Patienten halt übt, wie man gesund kocht und also, dass es auch schmeckt und so weiter. Also nicht so sagen, ja, gesunder essen. Ich meine, es ist nicht einfach, das umzusetzen, wenn man nicht weiß, wo fange ich an und es schmeckt mir alles nicht gesund. Ja? Ich finde ganz klasse, was man gemacht hat. Und ich hoffe, wir können auch Impulse geben in unserer Gesellschaft hier, dass solche Sachen so stattfinden, klein oder groß, aber dass wir halt das Optimale erreichen. Und jetzt, wo bin ich jetzt? Moment mal. Jetzt. Entschuldigung für die falsche Folie dazwischen. Ich komme dann zu dem letzten Punkt, halt, ja, Vertrauen. Glauben, ja, spielt es eine Rolle bei der Expression von Dagen? Oder bilde ich es mir nur ein? Oder hat es überhaupt keinen Einfluss? Zum Beispiel bei Gedächtnis wurde festgestellt, dass 20 Minuten Lachen das Gedächtnis verbessert. Also man hat wirklich Gedächtnistests gemacht und gezeigt, 20 Minuten Lachen hilft, dass ich mir Sachen besser merken kann. Und Entspannung. Diese Studie wurde gemacht mit 26 Personen, die viel Erfahrung mit Meditation hatten, also oder Entspannungstechniken. Also mindestens 4 Jahre lang hatten sie täglich irgendwas gemacht. Und dann gab es 26 Leute, die nie was gemacht haben in der Richtung. Und dann wurden die 26, es wurde ihnen beigebracht, wie man meditiert und sich entspannt. Und man hat Blut abgenommen. Ganz am Anfang, dann bevor sie meditiert haben, gleich nachdem sie 20 Minuten meditiert haben, also es waren nur 20 Minuten, wo sie was machen müssten, und dann sogar eine Stunde später, nachdem sie meditiert hatten. Und man hat im Blut geschaut, bringt es was, ändert es die Expression von den Genen. Und man hat gesehen, dass die Werte bei diesen 26 Personen, die schon länger meditieren, viel besser waren, also von der Expression von wichtigen Genen, als bei den Neulingen. Aber im Laufe von diesem Training hat sich das verbessert bei den Neulingen. Sie kamen nie, noch nicht auf die Werte von den Erfahrenen, aber es wurde besser. Und man hat gesehen, dass sogar eine Stunde, nachdem ich mit dieser Meditation aufhöre, kann ich auch noch einen positiven Effekt messen. Also es ist nicht etwas Kurzfristiges, sondern es bleibt. Und vor allem, also Gene, die in Verbindung mit den Mitochondrien stehen, waren besonders aktiv. Und die Mitochondrien sind die Energiequellen für unseren Körper. Also wenn die Mitochondrien nicht so gut funktionieren, dann sind sie so ein bisschen schlapp. Ja? Wenn die wirklich viel Energie produzieren können, dann fühle ich mich gut. Und der Hauptwissenschaftler von dieser Studie hat gesagt, wenn wir wissen, dass Menschen, die viel meditieren, mehr Energie haben und besser schlafen können. Und nicht nur das, es wurde, die Gene, die beteiligt sind bei der Insulinproduktion, wurden auch angeregt durch die Meditation. Also Meditation ist nicht etwas, was nur mein Gehirn irgendwas macht, sondern spiegelt sich auch in anderen Körperteilen. Und die haben auch gesehen, dass die Telomere, also diejenigen, die heute Nachmittag nicht da waren, damit nicht viel anfangen können, aber wichtig ist, Telomere sind ein Schlüsselfaktor, damit wir länger leben können. Ja? Und die Leute, die sich entspannen, regelmäßig, haben längere Telomere. Ja? Also Meditation bringt schon was, Es wurde auch in einer anderen Studie gesagt, es ist Zeit mit Männern, die einen Prostatatumor haben, dass eine vegetarische Diät, 30 Minuten Spaziergehen täglich, Meditation und ein wöchentliches Treffen, also dass man zusammenkommt mit anderen, sich austauscht, ihm beigetragen hat. Also sie hatten auch längere Telomere und alles lief viel besser. Also damit will ich jetzt enden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich kann hier ein paar Bücher empfehlen. Ja. Ich lasse diese Dia dann stehen, dann könnt ihr aufschreiben. Dieses Buch ist ganz toll. Erklärt viele von den Sachen, die ich auch berichtet habe. Gezellen mögen keine Himbeeren. Falls jemand noch über Ethik und Ethik erfahren will, der zweite Code ist also in einfache Sprache geschrieben, also kann jeder verstehen. Es geht über Epigenetik, diese auch. Dieses Buch hier wurde von dem Arzt von Steve Jobs geschrieben, also der behandelnde Arzt von dem Apple-Gründer, Steve Jobs, hat dieses Buch geschrieben. Und es geht darum um Prävention, also nicht zu warten, bis wir schon krank sind, sondern vorher etwas anzufangen. Und dann über ja, Gluten und andere Sachen, dumm wie Brot, und über Bakterien im Darm und fürs Leben. Ja? Also einige Empfehlungen, und falls Sie Fragen haben, können Sie die gerne jetzt oder hinterher stellen. Ich danke Ihnen und hoffe, dass Sie etwas Kleines oder Großes mit nach Hause nehmen können und auch umsetzen. Vielen Dank.